Der Kontrast zur inneren Stadt ergibt sich nicht zuletzt auch durch den trennenden Fluss, den Donaukanal. Der im Bezirk lebende Historiker und Stadtforscher Peter Peyer drückt das so aus.
Was ich glaube, was ein bisschen zu wenig im Bewusstsein heutzutage ist, ist eben, dass der Donaukanal wirklich so etwas wie ein Graben oder wie die Literaten gesagt haben, ein Spalt oder Stadtspalt gewesen ist. Nämlich rein nur von seiner Erscheinung oder von seiner Physiognomie her. Er ist immerhin 17 Kilometer lang, hat eine Breite von 70 Meter. Das heißt, das ist schon einmal eine Hürde, die zu überwinden jahrhundertelang eine Herausforderung war. Die Tiefe ist ungefähr 3 bis 4 Meter, hat im Laufe der Jahrhunderte sehr stark geschwankt. Der Donaukanal ist berühmt und berüchtigt dafür gewesen, dass er sowohl im Sommer ausgetrocknet ist, ja, da hat es Phasen gegeben, wo man wirklich durchwarten konnte, also nicht durchwarten, eben kein Wasser mehr drinnen war und im Trockenen das andere Ufer erreichen konnte, genauso die gefürchteten Überschwemmungen, die die Stadt bedroht haben. Und das war, glaube ich, so ein typisches Bild, das den Donaukanal bis ins 19. Jahrhundert begleitet hat, bis er eben reguliert worden ist, begradigt worden ist, die Ufer befestigt worden sind. Aber was geblieben ist, dass der Kanal eben immer noch eine Tiefe gehabt hat und ein Spalt war, der 2 verschiedene Ufer hatte, die miteinander zunächst einmal relativ wenig zu tun gehabt haben und erst im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts immer enger miteinander verklammert worden sind. Also wenn wir bedenken, dass, also womit kann man verklammern? Brücken natürlich in erster Linie. Die Ferdinandsbrücke war eine der ersten Brücken, die heutige Schwedenbrücke. Wichtigste Verkehrsverbindung dann nach dem Norden hinaus. Das war so von der Innenstadt die wichtigste Verbindung in die Leopoldstadt. Die heutige Friedensbrücke, früher Brigitta-Brücke, war ebenfalls eine sehr frühe Verbindung. Die Augartenbrücke, früher Maria-Theresien-Brücke, ebenfalls eine wichtige Verbindung. Das waren so 3 so wichtige Ankerpunkte, die die Leopoldstadt an die Innenstadt herangeführt haben und stärker in Beziehung gesetzt haben. Übrig bleibt dennoch, dass die Leopoldstadt eine Gegenstadt gewesen ist zum übrigen Stadtkörper, eben jenseits dieses Grabens, sagen wir vielleicht einmal zum Donaukanal, der völlig andere Entwicklung genommen hat vom Sozialen her, der mit seiner jüdischen Geschichte natürlich andere Prägung erfahren hat, auch wieder im Gegensatz zum anderen Ufer. Und ich würde so die These, das ist so im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Donaukanal bei mir aufgetaucht, die These wagen, dass der Kanal von seiner Geschichte her bis ins 21. Jahrhundert als Trennlinie fungiert hat und erst jetzt in den letzten Jahrzehnten oder sagen wir so um das Jahr 2000 wirklich diese Brückenfunktion, also diese Spaltfunktion überwunden worden ist und er eben wirklich überbrückt worden ist. Auch im Mentalen her, sowohl real mit den Brücken, aber auch im Mentalen, im Sozialen her. Das scheint mir eine ganz wichtige Etappe zu sein heute.
Die Gräben und trennenden Linien zwischen den beiden Stadtteilen wurden also durch reale und mentale Brücken überwunden. Der Seiltänzer Josef Eisemann versuchte es auf seine Art und spannte im Jahre 1949 ein Seil genau dort, wo der Wienfluss in den Donaukanal einmündet und wo sich heute die Orania befindet. Damals waren viele Gebäude in dieser Gegend zerstört, aber 2 existierten noch, nämlich
das Direktionsgebäude der DDSG, heute ein Versicherungs- und Ministerienbau und vis-à-vis auf der Leopoldstädter Seite ein mehrstöckiges Gründerzeitwohnhaus. Und der Seiltänzer Josef Eisemann ist in den Kriegswirren nach Wien gekommen, hat sich hier niedergelassen und hat beschlossen, genau an diesem Ort den Donaukanal zu überqueren, indem er ein Seil spannt zwischen dem DDSG-Gebäude und dem Wohnhaus auf der Leopoldstädter Seite. Und hier eine Attraktion darzubieten, die, so hofft er und war es auch de facto, so Wien eben bis dato nicht gesehen hat. Er war schon vor dem Krieg als Seiltänzer bekannt und hat hier wirklich großen Ruhm erlangt. Im Krieg ist das klarerweise etwas in Vergessenheit geraten, liegen geblieben. Nun beginnt er das wieder zu aktivieren. Auch natürlich aus finanziellen und ökonomischen Überlegungen. Nachkriegsnot braucht man nicht erwähnen, ist selbstverständlich. Kurzum, er spannt hier das Seil und wagt es auch, ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen zu arbeiten. Also es gab kein Sicherheitsnetz, sondern das war alles 1:1. Und dieses Seil war in etwa 40 Meter Höhe gespannt, wurde im Juni 1949 aufgespannt und es begann dann eine Veranstaltungsserie, wo er an mehreren Tagen, sofern es immer das Wetter zugelassen hat, seine Seilkünste dargeboten hat. Einmal am Nachmittag für die Kinder und Jugendlichen und einmal am Abend für die Erwachsenen. Das Abendprogramm. Das war schon von Beginn an ein bisschen schwierig, weil die Wetterverhältnisse nicht ganz mitgespielt haben und er musste einige Veranstaltungen ausfallen lassen. Also es hat schon ein bisschen schwierig begonnen, hat sich aber dann ganz gut die Wochen über entwickelt. Und im Juli, also nach ungefähr einem Monat, wollte er noch einmal einen Höhepunkt setzen und eine besondere Attraktion auf diesem Seil vorführen, damit quasi die Leute noch einmal kommen und immer wieder an dem Ort pilgern. Eine besondere Attraktion war angesagt als Schlusspunkt seiner Veranstaltungsserie. Und diese besondere Attraktion war eine Abendveranstaltung, wo er beschlossen hat, eine Person auf seinen Schultern über den Kanal zu transportieren. Also etwas sehr Gefährliches, wie gesagt, ohne Netz. Das hat er dann auch gemacht. Er hat vom Leopoldstädter Ufer, ist immer weggegangen, Richtung DDSG, 3. Bezirk. Ein Mädchen ist auf seinen Schultern gesessen und er ist den Kanal in die Mitte gegangen. Es war alles sehr, sehr aufwendig inszeniert. Die Musikkapelle hat den Spielen aufgehört, die sonst alles begleitet hat. Lichteffekte, es hat schon leicht gedämmert am Abend. Lichteffekte, Beleuchtung, alles. Tausende Menschen hier an dem Ort versammelt. Und er geht eben drüber. In der Mitte des Kanals beginnt er schon ein bisschen zu wackeln. Man ahnt schon, da stimmt vielleicht was nicht, aber ganz sicher war man noch nicht, die Zuschauer haben das schon öfter gekannt, dann auch, weil er immer so Einlagen gemacht hat, auch früher, um ein bisschen die Spannung zu erhöhen. Man hat sich noch nicht dabei gedacht, dass hier vielleicht eine Unsicherheit sein könnte, eine wirkliche Unsicherheit. Kurzum, er geht dann weiter und ist schon fast am anderen Ufer angelangt und dann passiert die Tragödie, dass das Kind die Balance verliert, damit auch er die Balance verliert und beide kopfüber in die Tiefe stürzen und nicht ins Wasser fallen, sondern auf den Beton oder den festen Boden des Ufers am Treppelweg aufprallen und dort liegen bleiben. Die Menge schreit auf, es war ein furchtbarer Schock. Es ist zwar sofort ein Krankenwagen gekommen und sie wurden abtransportiert, verarztet, aber es kam jede Hilfe zu spät, die sind gestorben. Und dieses Ereignis hat sich wirklich eingebrannt in die Köpfe der damals Anwesenden. Wenn man die Zeitungsberichte ansieht, merkt man das, wie tief der Schock hier gesessen ist bei allen Anwesenden, wie man gerätselt hat, wie das passieren konnte. Und der Schock war dann vor allem noch viel größer, wie man erfahren hat, das wussten die Zuschauer zunächst nicht, dass das Kind, das auf seinen Schultern gesessen ist, die 15-jährige Tochter von ihm gewesen ist. Es war ein künstlerisch-ökonomischer Akt, würde ich sagen. Also man kann es pragmatisch sehen und sagen, es war wirklich ein Akt, um Geld zu verdienen, um Aufmerksamkeit zu erregen und mit den Fähigkeiten, die er hatte, Geld zu verdienen. Das ist, glaube ich, mal sicher der Ausgangspunkt. Ich finde jetzt als Historiker kann man es durchaus auch so interpretieren, dass es auch ein symbolischer Akt ist. Und ich glaube, darum geht es quasi in der Nachkriegszeit nach 1945, diese zwei Ufer, die ja gerade im Nationalsozialismus wirklich getrennt worden sind, auch symbolisch zu verbinden. Und das beginnt bei mir mit so einer Aktion, wo das quasi wirklich dieser Brückenschlag wieder versucht wird. Und es dauert viele Jahre, viele Jahrzehnte, wie gesagt, meiner Einschätzung nach, bis er wirklich vollzogen wird, dieser Brückenschlag. Aber ich sehe darin schon auch so einen symbolischen Akt, wo diese wieder in Bezugsetzung der beiden Ufer ins Auge gefasst wird. Wir dürfen nicht vergessen, es sind ja alle Brücken, zum Thema Brückenschlag, am Ende der NS-Zeit beim Kampf um Wien zerstört worden. Also es ist hier wirklich real ein Graben, der Donaukanal als Graben erlebt worden von der Bevölkerung. Man konnte einfach von den einen Ufer nicht mehr zum anderen Ufer gelangen. Und es hat mehrere Jahre gedauert, bis die Brücken wieder instand gesetzt worden sind. Notstege sind errichtet worden, schon relativ bald, aber bis hier wirklich wieder feste, tragfähige Brückenverbindungen, das hat einige Zeit gedauert. Also daran sieht man, dass hier wirklich eine Zäsur gewesen ist. Und eben der Eisenmann war sowas wie ein symbolischer Beginn, wieder diese Verbindungen instand zu setzen, wenngleich mit dem erwähnten tragischen Ausgang. Thank you.